wollte noch was fragen.
Ja.
Mit der Lehre, was du gesagt hast, dass die bleiben würde, da komme ich schon in Konflikt, das zu verstehen, weil etwas, was leer ist, kann ja nicht, kann weder gehen noch bleiben, ich kann auch gar nicht. Also das bringt mich schon irgendwie in einen,
schon eine gute Frage,
in einen Konflikt. Und dann wollte ich noch was, das war dann noch, was ich noch zu dem sagen wollte. Ist mir statt Lehre das Wort Transzendenz eingefallen. Mhm. Da könnte ich jetzt eher sagen, dass sie bleiben kann oder die nicht die Frage stellen, bleibt dieses, wenn das andere stirbt. Aber dass etwas Leeres, da, das ist so ähnlich wie wenn ich in der Mathematik durch Null dividiere. Es gibt etwas, was man da nicht tun darf, durch eine negative Zahl. Die Wurzel aus einer negativen Zahl oder so irgendetwas, was.
Wurzel minus 1, ne?
Ja, so irgendwas, was nicht, erlaubt ist, das zu denken oder so ähnlich.
Mhm. Ja. Also, wenn ich jetzt sage, das ist ein sehr guter Einwand, wenn ich dann sage, okay, Körper stirbt, die Leere bleibt, ne?
Ja.
Dann sagst du, es macht doch überhaupt keinen Sinn, die Leere ist die Leere, und wenn die Leere ist, ist nichts da, ne? Und dann kann auch nichts bleiben. Das würde dann sozusagen, wie wenn ich sage, dass nichts bleibt, ne? Macht ja keinen Sinn in dem Sinne. Und da sind wir in einer Schwierigkeit. Ich gebrauche dann Sprache, ich muss es irgendwie bezeichnen und gebrauche Sprache im Widerspruch zu sich selber. Auf der Ebene unserer Sprache Logik macht es keinen Sinn, aber ich muss es irgendwie sagen und deshalb sage ich, es bleibt. Ne? Nur in dem Sinne.
Es war keine Kritik von mir.
Nee, ich verstehe.
Ich habe jetzt nur in so eine gewisse Richtung gebracht.
Ja, okay. Ich kann, weil ich es nicht anders ausdrücken kann.
Nee, da habe ich schon Verständnis. Ja.
Ja, okay.
Es ist aber trotzdem für mich trügerisch. Das ist so ähnlich wie, da habe ich noch etwas, wo ich mich dran festhalten kann. Da bleibt noch etwas. Aber das, was ich eigentlich verstehe, ist sowas wie aufs Ganze zu gehen, eigentlich alles loszulassen. Mhm. Aber dann selbst das ist schon schwierig, weil es gibt da nichts, niemand, wo etwas loslassen kann.
Mhm. So. Also das heißt, wenn ich sage, die Leere bleibt, kann trügerisch sein, ne? Weil ich mir dann sage, okay, Körper ist weg, ne? Und ich hänge ja zwar sehr an meinem Körper, aber immerhin, ich habe ja noch was, die Leere, die bleibt.
Ja.
So ist es, ne? Und wenn man es dann so macht, dann kommt man auf den spirituellen Trepp. Ne?
So,
und die Leute oft in der esoterischen Szene sagen, hey, ja, ich habe ja viel was Besseres, ich habe die Leere. So, ne? Das ist die Sache dabei, das ist richtig. Ne? Und da muss man sehen, es ist nur ein sprachliches Konstrukt. Und man muss diesen Gedanken, die Leere bleibt, das muss man dann auch fallen lassen.
Ja.
Zum Schluss muss man alles fallen lassen. Ne?
Mhm.
Okay.
Wenn wir vom Leere sprechen, ist es wirklich da, was irgendwas gibt, die zu mir kommt? Oder ist es nur eine Bezeichnung, in dem Moment die Identifikationsstufe nimmt ab? Und irgendwann die Identifikation.
Dann frage ich dich ganz einfach, was hast du erfahren? Hast du erfahren? Wie hast du Leere erfahren? Beschreib sie. Wie hast du Leere erfahren?
Ich habe das, sagst du immer, dass du hast Leere. Ich habe von mir aus nie gesagt, dass ich Leere erfahren habe. Ich höre von mir aus, ja.
Okay, oder Andrea, wie willst du das sagen? Wie erfährst du Leere?
Schwer zu sagen, aber ich sehe es nicht so, dass da jetzt irgendwas zu mir jetzt da kommt, so nicht,
sondern
vielleicht irgendwie entfaltet sich oder ich weiß nicht.
Okay. Was ich damit sagen will, es gibt da nichts, die kommt. Eigentlich ist es ein Prozess von der Identifikation.
Weil ein anderes Wort für Leere ist nichts. Ne? Das ist die Erfahrung des reinen Nichts. Und weil es die Erfahrung von reinem Nichts ist, ist auch nichts, was kommt. Kann ja nichts kommen, weil es nichts ist. Ne? Nur die Sache ist, das Nichts ist nicht die Abwesenheit von etwas, nicht? Das wäre westlicher Nihilismus, sondern man kann das Nichts erfahren. Und man kann das Nichts erfahren als eine ganz lebendige Kraft. Und wenn man es erfährt, ist das Nichts dasselbe wie das Leben selber. Das Nichts ist das reine Leben. Das Nichts ist die reine Existenz. Das reine Leben, die reine Existenz lebt aus sich heraus und braucht keinen Körper, um zu leben.
Was du beschreibst, ist das Gleiche, die Identifikation so angefangen zu sterben und dann 100% gestorben ist. Das Gleiche, was du gerade beschreibst.
Mhm. 100% gestorben ist, Körper weg, nichts bleibt. Das nichts bleibt.
Das ist genau. Das,
das nichts bleibt.
Ja, ja.
Das Nichts ist eine lebendige Erfahrung und wenn man Satsang ist, muss man davon ausgehen, dass man die lebendige Erfahrung machen kann. Wenn man die ganze östliche Philosophie, Religion anguckt, ne? Östlehrer sind aufgetreten, haben zu den Leuten gesagt, du kannst die Erfahrung machen von dem Nichts. Du kannst die Erfahrung machen von der Leere. Und wenn du die Erfahrung von der Leere machst, dann ist das reine Freiheit, dann ist das reine Seligkeit. Und man muss davon ausgehen, dass der Lehrer das nicht erfunden hat. Um die Schüler zum Beispiel anzulocken, um die Schüler zu ködern. Wenn er das gewollt hätte, hätte er denen was anderes erzählt. Dann hat er gesagt, kommt her, wir machen Tantra und du hast nur, kriegst eine ungeheure Ausstrahlung, kriegst Magie. Alle Frauen, die fallen dir zu Füßen, Geld, Macht, Reichtum kommt zu dir. Nee, was hat er gesagt? Wenn du herkommst, wirst du dir Lehre erfahren. Und die Erfahrung der Leere ist es nichts, was weniger anziehend ist für den Menschen als die Erfahrung der Leere. Weil da nichts mehr da ist. Das ist ein ungeheurer Widerstand dagegen, die zu erfahren. Und das wollte er denen geben. Und da kann man davon ausgehen, dass er das nicht erfunden hat. Niemand erfindet die Leere, weil es da nichts gibt, was zu erfinden ist. Und Lehrer haben das gesagt, unabhängig voneinander, geografisch voneinander getrennt, getrennt durch eine Kluft von 100 Jahren. Und alle sprechen sie über die Lehre. Und man kann davon ausgehen, dass die sich nicht zusammengetan haben, sagen so, wir schaukeln jetzt die ganze Menschheit. Wir sagen denen jetzt, sie können die Lehre erfahren. Das ist eine ganz tolle Sache. Nee, Unsinn. Ne? Man kann davon ausgehen, das ist eine authentische Erfahrung, wissen, dass man die machen kann.
Wenn diese Lehrer gesagt hätte, dass kommt alle Schüler und ich bringe euch die Erfahrung vom totales Verschwinden von Identifikation.
Ja.
Ist das Gleiche?
Das ist das Gleiche, genau.
Okay.
Genau.
Dann
Gleiche, okay. Also.
Ich finde das Schwierige ist, dass also das mit der Lehre oder überhaupt die ganze Sache dort, wir müssen von der Perspektive ausgehen, dass unser Leben grundsätzlich erstmal Leiden ist. Das ist das Problem. Also warum wir wahrscheinlich im Westen wahrscheinlich sogar noch viel mehr Schwierigkeiten überhaupt mit dieser Philosophieform haben, wir können gar nicht wollen das Nichts, weil wir das Leben wollen. Das Leben beinhaltet halt auch Freude oder Möglichkeiten, viel mehr Möglichkeiten. Zukunft ist, glaube ich, so das relevante Wort. Und, wenn wir nicht verstehen und nicht verstehen können, dass das Leben Leiden ist, dann haben wir kein Interesse an der Lehre. Es gibt keinen Grund. Es gibt überhaupt keinen Grund von uns, uns unsere Angst und gleichzeitig aber unsere Freude zu entledigen, um dann in einer vollständigen Gleichmut zu existieren. Das ist das Hauptproblem. Das heißt, ich glaube, um überhaupt ein Interesse an dieser Philosophie oder an diesem Gebiet zu erlangen, muss für uns die Welt sich als wirklich, wirklich leidvoll darstellen. Und solange sie das nicht tut, haben wir wenig Interesse an der Lehre.
Okay, der Mensch ist zunächst darauf angelegt, Glück zu haben, ne? Denke ich, ne?
Nö, der Mensch ist erstmal vergänglich und hat höchstwahrscheinlich Angst. Zumindest so würde man wahrscheinlich an Buddhas Stelle rangehen.
Ja. Oder könnte man nicht sagen, dass jeder Sehnsucht nach Glück hat?
Sicher richtig.
Können wir sicherlich sagen, ne? Dass es ein automatischer Prozess ist, ne? Sagen wir mal, ich höre eine Musik, ist schön, geht meine Aufmerksamkeit hin. Kommt dann noch eine schönere Musik, dann geht meine Aufmerksamkeit von der ersten zur zweiten Musik, kann man doch sagen. Dass es ein automatischer Prozess ist, ne?
Das ist wahrscheinlich ein wenig komplexer, weil wir nicht wirklich psychologisch nicht rein nach dem Schönen oder nach dem Glücklichen streben, das ist schwieriger. Aber man kann das trotzdem mal so ein Lustansatz ist schon nicht unsinnig.
Ja. Könnte man so sagen. Ja. Ne? So, wir streben nicht nach dem Schönen an sich, aber wenn man noch bei diesem ganz banalen, einfachen Beispiel bleibt, ne? Du hörst eine Musik, findest schön, hörst den, kommt eine Musik, die ist für dich noch schöner, egal was das Schöne ist. Ne? Die ist für dich noch schöner. Geht deine Aufmerksamkeit dahin, oder? Kommt eine Frau rein, schön, guckst du, ne? Kommt eine Frau rein, die noch schöner ist, für dich, ne? Geht dann Aufmerksamkeit von der ersten zur zweiten Frau, oder?
Ja.
Automatisch, ne? So, ne? Okay. Wir streben alle nach Glück. Ne? Da keine Frage dabei, ne? Okay. Und in dem Sinne wollen wir ein immer größeres Glück haben. Wir können gar nicht anders. Jetzt kannst du zum Beispiel zu dieser Erfahrung kommen, okay, Leben ist Leid. Und weil Leben Leid ist, dann will ich mich nicht an dieses Leben klammern. Und guckst dann auch weiter, okay, ich kann auch zwischendurch Freude haben. Aber die Freude ist das Leid schon irgendwie eingebaut. Denn nach Freude, nach Glück kommt auch wieder Unglück. Glück und Unglück leben irgendwie auseinander. Ich bin glücklich, ich bin verliebt, Freundin, aber sie kann mich verlassen. Dann bin ich unglücklich danach. Ne? So. Und dann sagst du dir, okay, das mit diesem Glück ist eine unsichere Sache, ne? Weil nach dem Glück auch immer wieder Unglück kommt. Das Glück bringt quasi, trägt das Unglück schon irgendwie im Schoß, ne?
Oder andersrum.
Oder umgekehrt.
Ja.
Das Unglück trägt das Glück im Schoß. Beide bedingen sich gegenseitig. Und das will ich nicht. Ich will etwas haben, was immer da ist, jenseits vom Glück. Ne? Okay.
Warum?
Bitte?
Warum?
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 Warum etwas haben, was jenseits von Glück und Unglück ist?
Ja.
Aha, okay.
Also warum? Also es würde ja, okay. Ich könnte beispielsweise mich in mein Zimmer einschließen.
Ja.
Man könnte mir täglich was zu essen geben,
ja.
Und ich würde quasi nichts machen, den ganzen Tag.
Aha.
Die meisten würden wahrscheinlich wahnsinnig werden.
Sind verrückt werden.
Obwohl sie quasi nichts machen, also das den optimalen Zustand einnehmen, weder Unglück noch Glück. Da würde nichts passieren. Die ganze Zeit würden genug haben, um sich zu ernähren. Alles wäre in Ordnung.
Mhm.
Und sie würden wahnsinnig werden.
Würden verrückt werden.
Ja.
Aha,
gehe ich davon aus, zumindest die meisten.
Die meisten werden verrückt werden. Und dann gibt es andere, nicht? Wie zum Beispiel Ramana Maharshi, ne? Hat eine Erfahrung gemacht, 15 Jahre alt, bei sich zu Hause und sagt, kommt jetzt auf diese Idee und sagt, plötzlich kommt diese Idee. Ne? War gar nicht in dem Sinne ein spiritueller Mensch. Normal, Schule gegangen, hat ihn nicht so interessiert, Sport war für ihn interessanter und sagt, ich war eigentlich von einer ja tierischen Vitalität, Selbstverständlichkeit. Ne? So, und plötzlich kommt er auf die Idee, ich lege mich mal hin, stelle mir vor, dass mein Körper tot ist. Und den Moment, wo er sich hinlegt und sich vorstellt, dass der Körper tot ist, erkennt er, ich bin nicht der Körper. Und fällt in einen Zustand von reiner Seligkeit. Was macht er? Verlässt die menschliche Gesellschaft, geht zum Berge Arunachala und verkriecht sich in seiner Höhle. Ne? Und da wird er nicht wahnsinnig, sondern lebt in diesem seligen Zustand. Das ist unterschiedlich für Menschen. Ne? Die einen werden wahnsinnig und die anderen gehen in die Seligkeit.
Das ist sicherlich richtig, aber für die meisten ist es...
Die meisten würden wahnsinnig werden.
Beziehungsweise interessiert das auch gar nicht. Viel wichtiger ist natürlich, ich meine, das, was wir alltäglich tun, ist ja unser Leben machen. Das ist, was wir wollen. Also wer von uns würde hier jetzt in der Höhle sitzen? Ich nehme an, keiner.
Ist es so?
Ja.
Okay, wenn du jetzt mal...
Dann sind Sie hier falsch.
Jetzt kannst du den Gedanken mal weiter verfolgen. Ne? Du sagst, okay, wir tun was, weil wir es tun wollen. Aber, jetzt sage ich Folgendes, die meisten können sich das nicht aushalten, einfach da still für sich in der Ecke zu sitzen für ein paar Stunden lang.
Ja.
Und warum tun sie etwas? Weil sie das nicht aushalten können, da allein zu sein.
Das, das macht halt nichts. Wie? Das ist nicht schlimm.
Ja, aber das ist gar kein Wille da. Die werden gewollt.
Das macht auch nichts.
Es gibt so ein schönes Wort von Pascal, der sagt, die ganzen Probleme der Menschheit kommen daher, dass der Mensch nicht ruhig in einer Ecke sitzen kann.
Hey, wer war das? Pascal.
Pascal hat das gesagt. Ja. Ich muss leider mal zuschauen. Es gibt zwei Wege. Ein Weg ist, Mensch erfährt Leid, will das Leid überwinden und geht dann auf den spirituellen Weg. Muss aber nicht so sein. Es gibt auch einen anderen Weg, da erfährt der Mensch Glück. Es geht ihm gut. Er hat alles, was er haben will. Leben ist da, vielleicht klug, intelligent, Geld hat er auch, Freunde hat er auch. Geht trotzdem auf den spirituellen Weg. Warum? Weil ihm das alles nicht genügt. Weil er eine Ahnung ist von etwas, was ist größer, tiefer. Seligkeit. Seligkeit ist mehr als Glück. Und dann geht er auf den spirituellen Weg. Und dazu gehört auch nicht Buddha. So wie man das in der Grunde war ein Sohn gewesen vom Großgrundbesitzer. Aber es wird so geschildert, das ist ein Prinz, nicht? Königlichen Palast, hat alles, was er haben will. Aber es reicht ihm nicht. Warum reicht es ihm nicht? Geht raus vor die Mauern des Palastes, sieht halt einen Menschen und denkt, einmal ist Alter, einmal kommt Tod. Alles, was hier ist, ist vergänglich. Ich will mich nicht an das Vergängliche hängen. Ich will das, was jenseits von dem ganzen Vergänglichen ist. Und dann kommt bei ihm eine ganz tiefe Sehnsucht. Und er geht auf den spirituellen Weg. Geht nach innen, um das Unvergängliche zu finden. 7 Jahre geht er in die Einöde. Und was macht er? Er schaut nach innen. Um das zu finden, was unvergänglich ist. Wenn man sich das richtig anguckt, ist das eine ungeheuer heldenhafte Tat. Weil er hat so eine Ahnung, dass da etwas ist, was über das alles hinausgeht, was er erfährt. Und es ist niemand da, der ihm helfen kann. Und er ist nur für sich allein und geht nur nach innen. Und begegnet den ganzen Widerständen, nicht, die ihn davon abhalten wollen. Er geht durch diese ganzen Widerstände hindurch, um sie in sich aufzulösen. Bis er nachher in diesem Zustand ausbricht von Leere, Nirvana, reine Seligkeit. Ist eine ungeheuer heldenhafte Tat, wenn jemand das so ganz für sich, er macht das ja ganz für sich alleine. Niemand, der ihn führen kann, ist ungeheuer.
Aber dann ist kein Leben mehr.
Wann ist kein Leben
mehr? Ja, dann in dem Moment, wo ich mich in dieser Form aufgelöst habe, ich kann das jetzt nur theoretisch nachvollziehen, natürlich, und ich lebe in dieser Gleichmut, in dieser Schau gegenüber dem Sein oder auch über dem Werdenden, weil so hat er das ja dann wahrscheinlich gesehen, dann, das war's halt.
Denn das ist das reine Leben, das ist das wahre Leben.
Oder, ja, aber es gibt halt, es gibt keine Differenz mehr. Die Differenz ist aufgelöst.
Wenn dieses kommt, okay, ist die Erfahrung der reinen Lehre. Und diese reine Lehre drückt sich in der Form aus. Lehre ist Form und Form ist Lehre. Und das heißt, die Unterscheidung, die bleibt. Die Unterscheidung, die bleibt. Und die Unterscheidung ist viel feiner als die Unterscheidung, die man vorher getroffen hat.
Das Problem ist aber, sie interessiert mich nicht mehr. Sie ist mir gleich. Weil ich habe keinen Bezug mehr dazu. Es gefällt mir nicht mehr oder es finde ich nicht schlecht. Also beides. Ich baue keinen wertenden Bezug mehr zu diesen Unterscheidungen auf. Natürlich, ich sehe sie jetzt fein in ihrer ganzen Deutlichkeit. Aber ich sehe nicht mehr, ich habe nichts mehr in mir. Natürlich muss ich ja auch das sagen kann, so sehe ich das. Sondern es ist halt nur noch so, wie es ist.
Ganz genau, aber es ist so, wie es ist. Und weil es so, wie es ist, dann treffe ich keine Wertungen. Ich beurteile nicht und ich verurteile nicht. Und dadurch, dass ich nicht verurteile und dass ich so sehe, wie es ist, geschieht das totale Leben. Weil in dem Moment kann ich mich total auf das Leben einlassen. Und da fängt das Leben überhaupt erst an. Weil vorher, wenn ich werte, laufe ich immer vom Leben weg. Das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht und vor dem habe ich Angst, vor dem habe ich Angst. Dieses Leben, was du meinst, ist eigentlich Flucht vor dem Leben. Ja. Erst wenn ich mich total einlasse, kommt das wahre Leben.
Aber nur halb. Ne? Also warum auf der einen Seite ist es ein Weglaufen, auf der anderen Seite ist es ein Wohinlaufen. Ich gehe etwas, ich will etwas.
Ja.
Ich sehe ihn nicht. Ich meine, wenn ich mir diesen Raum vorstellen müsste, aus der Perspektive eines jenen, der jetzt erleuchtet ist, dann würde ich das wahrscheinlich alles ganz genau so sehen, wie ich das jetzt sehe. Mhm. Außer, dass all diese Dinge, die hier im Raum sich befinden, für sich stehen würden. Ich würde sie wahrscheinlich auch so sehen, wie sie für sich stehen. Mhm. Aber ich wäre quasi überflüssig in diesem Raum. Es gibt keinen Grund mehr für mich hier zu sein, weil ich weder zu dem einen Ding hin will, noch von dem anderen Ding weg. Sondern ich stehe nur noch da, als auch, als auch ein weiteres für sich Sein.
Schon ganz gut, aber von der Nase her, ne? Es ist nicht so, dass du überflüssig bist, du bist überhaupt nicht mehr da. Wie heißt du?
Fridor.
Fridor?
Fridor.
Fridor.
Ja.
Fridor ist in dem Sinne nicht mehr da.
Genau.
Nichts mehr. Fridor ist nicht mehr da.
Ja.
Nur das ist da.
Aber dann wofür?
Also ich kein wofür. Kein wofür. Die Frage kommt nicht.
Ja, weil natürlich in dem Moment nicht. Aber davor stelle ich mir die Frage, warum will ich in diesen Zustand, wo ich nicht mehr sagen kann, ich bin da? Das heißt, ich kann nur dann in diesen Zustand wollen, wenn der Zustand, in dem mir gefällt, in dem ich bin, eigentlich ein schlechter ist. Also ich muss leiden. Die Welt muss mir Schmerzen bereiten, dauerhaft oder mehr, als dass sie mir Freude bereitet. In dieser Wichtung muss die Waagschale immer auf der Angst liegen oder auf der Vergänglichkeit, die mir selbst keine Freude bereitet.
Ist eine Möglichkeit. Aber es muss nicht so sein. Es gibt verschiedene Gründe. Ich will mal sagen, wie es bei mir angefangen hat. Ja? Bei mir war das so gewesen, da war ich so, wie alt war ich? 23 Jahre alt. Und ich war gerade in New York, Manhattan. Ich habe da gearbeitet, so Public Relations Officer für State Department. Bin dann spazieren gegangen. Du kennst die Geschichte aus meinem Buch. Ne? Und dann bleibe ich da so stehen vom Buchladen, greife nach einem Buch. Das ist von Alan W. Watts. War Psychotherapy East and West. Ich lese da drin, ungefähr so knapp 10 Minuten, da sagt er, das Ich ist eine Illusion. Und in dem Moment, als ich das lese, geht mir das auf, das Ich ist eine Illusion. Ich glaube, dieser Martin zu sein, ich glaube, dieser Körper zu sein, aber im Grunde bin ich das nicht. Und das war für mich nur so, wie wenn ich sage, wie wenn da so eine Nebelwolke in dem Kopf ist. Und als ich lese, und die Illusion war aber nicht weg. Aber so weit, dass ich als Illusion sehe. Und da wollte ich nur das eine durch die Illusion durchschauen, dass sie verschwindet. Weil ich wollte nicht mehr mit der Illusion leben und ich konnte nicht mehr mit der Illusion leben, weil es eine Illusion ist und weil ich Wahrheit bin.
Aber warum?
Warum?
Warum? Also ich meine, die ganzen Gefühle, die eine Illusion erschafft,
ja,
also so wie ich jetzt mich empfinde als ich, sind für mich durch und durch in seiner Vollständigkeit real. Also wirklich absolut real. Nichts ist realer als das, was ich da gerade hier empfinde.
Mhm.
Die Frage, warum sollte ich die Dinge da draußen, die mich grundsätzlich nur dadurch angehen, indem ich zu ihnen eine Empfindung aufbaue, eine höhere Realität geben, als das, was ich in mir dauerhaft empfinde?
Ist nicht eine Frage von warum. Es ist so, okay, warum sagst du, warum ist das so? Okay, gut. Sag mal, ich habe das so erfahren, ich ist eine Illusion. Ich will nicht mit einer Illusion leben, ich will Wahrheit. Okay? Jetzt könntest du natürlich sagen, warum? Das macht ja gar keinen Sinn für mich. Illusion ist Illusion. Illusion ist ja auch eine wirkliche Illusion. Hat ja auch eine Wirklichkeit für sich. Und mit dieser Illusion hängen zusammen die ganzen Gefühle von Angst, Wut, Trauer, okay, hängt alles damit zusammen. Dann sagst du, warum? Ich sag, es gibt kein Warum. Man kann das nicht beantworten. In dem Moment sehe ich das Illusion, da kommt ein Drang rauszugehen. Und beim anderen kommt der Drang nicht. Und man kann nicht sagen, warum. So ist das mit dem spirituellen Weg. Bei einem kommt, ich will dahin, beim anderen kommt es nicht. Ich kann nichts darüber sagen, es gibt kein Warum. Es gibt auch keinen Grund hier zu sein. Es gibt keinen Grund im Satsang zu sein. Man geht hin und man geht nicht hin. Warum gibt es nicht? Es geschieht oder geschieht nicht. Absolut kein Grund, dahin zu gehen. Grundlos. Wenn es geschieht, es geschieht grundlos. Das heißt, man kann aus diesem niemals eine Mission machen. Man kann aus dem niemals eine Lehre machen, weil es keinen Grund gibt. Und deshalb gibt es auch keinen Grund zu überzeugen. Es ist grundlos.